Schönen guten Abend in unserer Kuschelrunde, sage ich jetzt mal. So, also Petra Ivanov, kalte Schüsse. Eine halbe Stunde später saß Regina auf einer Matte vor dem Laufband und hatte Efimovs Unterlagen wie einen Teppich vor sich ausgebreitet. Cavallis Füße schlugen gleichmäßig auf und ab und erinnerten sie an das vertraute Ticken der Wanduhr im Wohnzimmer ihrer Großmutter. Sie las laut aus der Buchhaltung von E-Transport vor. Kaum zu glauben, was man alles als Spesen verbuchen kann. Ja, bei den Reichen lernst du das Sparen, zitierte Cavalli. Weißt du, wonach du suchst? Klar, sagte Regina, nach einem Hinweis darauf, wo er eine Frau und zwei Kinder verstecken könnte. Natürlich, kommentierte Cavalli mit erhobener Augenbraue. Regina konzentrierte sich auf die Zahlen. Nach 10 Minuten sagte sie frustriert, Irina würde auf einen Blick erkennen, was diese Zahlen aussagen. Was verstehst du nicht? Fragte Cavalli. Alles, Regina sah verärgert auf. Ob es normal ist, fast 30.000 Franken für Geschäftsessen auszugeben oder ob da ein versteckter Hinweis liegt, warum er Miete für Sitzungszimmer zahlt, wo er Besprechungen doch in seinem eigenen Gebäude abhalten könnte. Oder wofür wird die Miete bezahlt? Fragte Cavalli. Sitzungszimmer für Besprechungen mit Kunden. Nicht nur in Zug, sondern in Locarno. Regina runzelte die Stirn. Und auf dem Zuger Berg und in St. Moritz. Wer vermietet die Räume? Regina blätterte weiter. Das steht hier nicht. Er überweist das Geld auf ein Konto in Nürnberg. Sein eigenes? Es ist eine Firma. Regina zuckte die Schultern. Eine Transport Consulting Group, was immer das sein mag. Jede Mietzahlung geht an diese Transport Consulting Group? Regina kontrollierte die Buchung. Ja. Das müssen wir näher ansehen. Hat das die Zuger Staatsanwaltschaft nicht gemacht? Ich finde nichts in den Unterlagen. Was geht dir durch den Kopf? Ob Efimov an dieser Consulting Group beteiligt ist. Vielleicht verschiebt er so das Geld. Ja, dann müssten die Räume ihm gehören, sagte Regina. Du denkst, dass vielleicht Katja? Wir können davon ausgehen, dass ein russischer Millionär mehr als ein Haus hat. Locarno oder St. Moritz wären keine schlechte Wahl für Ferienwohnungen. Okay, der Zuger Berg ist nicht gerade ein Kurort, aber nahe bei Zug. Regina machte sich Notizen. Ich werde die Zuger bitten, das abzuklären. Wir könnten auch einen kleinen Ausflug machen, schlug Cavalli vor. Ein Spaziergang auf dem Zuger Berg täte mir gut. Und ein Wochenende in St. Moritz oder Locarno klingt auch nicht schlecht. Regina zögerte. Bis die Kollegen in Zug die Abklärungen getroffen hatten, wäre wieder ein Tag verstrichen. Efimov hätte 24 Stunden mehr Zeit gehabt, Katja etwas anzutun. Sie stand auf. Gehen wir. Cavalli sprang grinsend vom Laufband. So gefällst du mir. Er joggte zur Dusche, holte seine Sachen aus dem Büro und hielt Regina 20 Minuten später die Beifahrertür seines Volvos auf. Der Feierabendverkehr staute sich im Sieltal. Während Regina die Abklärung der Sitzungsräume in Auftrag gab, trommelte Cavalli frustriert mit den Fingern auf dem Lenkrad. »Ich kann kein Blaulicht montieren, wenn wir eine private Ausfahrt machen«, seufzte er, nachdem sie ihr Gespräch beendet hatten. »Das will ich hoffen. Wenn die Zuger davon Wind bekommen, dass wir bereits unterwegs sind, bin ich geliefert.« Regina schaltete das Radio ein. »Klassik oder Rock?« »Egal.« Regina drehte am Knopf, bis sie auf eine Sendung über Heavy-Metal-Größen stieß. »Tu mir das nicht an«, bat Cavalli. »Dir ist es egal«, erinnerte Regina. Sie drehte die Lautstärke auf. »Auf dem Rücksitz liegt irgendwo mein Gehörschutz. Reichst du ihn mir bitte?« Regina ignorierte ihn. Als sie durch Bar fuhren, schaltete sie plötzlich das Radio aus. »Frag doch die Erzengel«, schlug sie vor. Cavallis Halbbrüder lebten beide im Tessin. Gabriele als Anwalt und Raffaele leitete die Wertschriftenabteilung einer Großbank. Cavalli schnaubte. »Erst wenn es keinen anderen Weg gibt.« Er hatte zu beiden keinen Kontakt und wollte das nicht ändern. »Kannst du für einmal deine absurden Aversion vergessen?«, sagte Regina wütend. »Es geht hier um das Leben eines Kindes.« »Natürlich geht Katja vor«, entgegnete Cavalli kalt. »Ich sage ja, wenn es sein muss, frage ich sie. Aber ob meine Aversionen absurd sind oder nicht, geht dich nichts an.« Regina drehte sich zu ihm. Sie hatte es satt, immer auf Zehenspitzen zu gehen, wenn sie über Cavallis Vergangenheit sprachen. »Werd endlich erwachsen. Begrab diese sinnlose Eifersucht.« Eifersucht? Was hat das mit meiner Abneigung gegenüber zwei überangepassten, geldjagenden, blonden Idioten zu tun? Die zufälligerweise das hatten, was du dir immer gewünscht hast. Einen Vater und eine Mutter, für die sie da waren. Bist du jetzt auch noch Psychologin? Cavalli starrte eingeschnappt auf die Rücklichter vor ihm, an die er bedrohlich nah heranfuhr. Um eins und eins zusammenzuzählen, braucht man nicht Psychologie zu studieren, sagte Regina ihm vor. Du bist also eine Expertin, was Vergangenheitsbewältigung angeht. Du bekommst schon weiche Knie, wenn du deine Mutter bloß anrufst. Ja, aber immerhin rede ich mit ihr. Sie verfielen in ein feindseliges Schweigen, bis Cavalli an der Ortstafel von Zug vorbeifuhr. Wie lautet die Adresse? Fragte er ausdruckslos. Fahr einfach Richtung Zugerberg. Wenn die Adresse kein Geheimnis ist, könnte ich das GPS einschalten. Geht's auch ohne Sarkasmus? Regina nannte die Straße, eine Hausnummer war nicht aufgeführt. Müde schloss sie die Augen, eine mechanische Stimme diktierte den Weg. Langsam ließen sie die Lichter der Stadt hinter sich. Obwohl die Tage deutlich länger waren, kam die Dunkelheit für Regina immer noch überraschend schnell. Vielleicht, weil die Dämmerung um diese Jahreszeit meist genau dann einsetzte, wenn sie das Büro verließ. Die Straße, die den Berg hinaufführte, wurde immer schmaler. Bald hatten sie die letzten Häuser hinter sich gelassen und tauchten in den Wald ein. Eine Kurve ging nahtlos in die nächste über, bis sie auf einer Ebene ankamen, die im Licht des aufgehenden Mondes weiß schimmerte. Am Waldrand hielt Cavalli an und schaltete das Licht aus. Rund 200 Meter vor ihnen lag ein zweistöckiges Chalet. Es war kein anderes Haus weit und breit zu sehen. »Wie weit geht die Straße noch?«, fragte Cavalli. Regina nahm eine Taschenlampe aus dem Handschuhfach und sah auf die Karte nach. »Nur noch 2 Kilometer.« Sie suchte in der Ferne nach weiteren Gebäuden, fand keine. Cavalli fuhr ohne Licht ein Stück weiter und bog in einen Weg ein, der wieder in den Wald zurückführte. Dort parkte er den Volvo außer Sichtweite. Von hier aus war das Chalet gut zu sehen. Das untere Stockwerk war hell erleuchtet. »Sieht aus, als fände gerade eine Sitzung statt«, sagte Cavalli ironisch. Dann wurde er ernst. Die Haustür wurde aufgerissen und die Umrisse einer Frau waren zu erkennen. Er lehnte sich nach vorne, als könne er sie so besser sehen. Ohne die Augen abzuwenden, bat er Regina, ihm den Feldstecher zu reichen, der hinter ihrem Sitz verstaut war. Regina zog die ganze Tasche vor. Außer einem Feldstecher befand sich Werkzeug und Spurensicherungsmaterial darin. »Hier«, flüsterte sie. Aufgeregt versuchte sie, seinem Ausdruck zu entnehmen, ob es Sveta war, die in der Tür stand. »Hat Pilecki nicht erzählt, sie sei blond?«, fragte Cavalli unsicher. Die Frau in der Tür hatte schulterlange rote Haare. »Haare kann man färben«, sagte Regina, »vor allem, wenn man gesucht wird.« Die Frau starrte in die Dunkelheit hinaus und verschwand dann wieder im Haus. Cavalli reichte Regina den Feldstecher. »Ich schaue nach, bleib hier. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, ruf Verstärkung.« Er zögerte und blickte zum Handschuhfach. »Kava, das ist zu gefährlich. Ich muss wissen, ob die Kinder dort sind. Tatarenkov ist in sicheren Händen und Efimov wird überwacht. Wenn es tatsächlich Sveta ist, dann ist sie allein.« Er öffnete das Handschuhfach und holte seine Reservewaffe hervor. Er hielt sie Regina hin. »Hast du schon einmal mit einer Glock geschossen?« Sie riss die Augen auf. »Spinnst du? Ich werde bestimmt nicht auf einen Menschen zielen.« Cavalli sah sie eindringlich an. »Regina, nimm die Pistole, sie wird dir Sicherheit geben.« »Ich dachte, die Situation sei nicht gefährlich«, hielt sie ihm vor. »Ist sie auch nicht. Aber man sollte immer gewappnet sein. Wofür hast du all die Monate geübt, damit du dich verteidigen kannst, wenn es nötig ist?« Er starrte nachdenklich auf die Glock und schüttelte den Kopf. Er zog seine Sig hervor und reichte sie Regina. »Hier, nimm meine Dienstwaffe. Mit der P228 kannst du umgehen.« Er füllte das Magazin der Glock und steckte sie ein. »Denk dran. 10 Minuten. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin, ruf Verstärkung.« Regina beobachtete, wie er den Waldrand entlang schlich, den Blick auf das Haus vor ihm gerichtet. Seine geschmeidigen Bewegungen erinnerten sie an eine Raubkatze auf Beutesuche. Sie kaute nervös auf ihrer Unterlippe und überlegte, ob sie seine Anweisung ignorieren und gleich Verstärkung rufen sollte. Wenn die Frau nicht Sveta war, bekäme sie gewaltigen Ärger. Cavalli war vorsichtig. Er würde kein unnötiges Risiko eingehen. Er konnte Gefahren gut einschätzen, sagte sie sich. Inzwischen war er beim Chalet angekommen. Im Mondlicht erkannte sie, wie er ans Fenster schlich. Ein dunkler Fleck, kaum erkennbar am Schatten der Hauswand. Plötzlich fuhr er hoch und rannte gebückt um die Ecke. Kurz darauf hörte Regina den Motor eines Autos. Sie bückte sich ebenfalls, obwohl man den Volvo von der Straße aus nicht sehen konnte. Ein BMW fuhr an ihr vorbei. Sie nahm hastig den Feldstecher zur Hand, doch in der Dunkelheit konnte sie die Nummer nicht erkennen. Der Wagen hielt direkt vor dem Chalet und verdeckte die Sicht auf die Haustür. Frustriert drückte Regina den Feldstecher an ihre Augen. Sie erkannte, wie jemand ausstieg und wie fast gleichzeitig die Tür geöffnet wurde. Die Figur blieb stehen. Ab und zu tauchte ein Arm in Reginas Blickfeld auf, der wild gestikulierte. Sie kurbelte die Fensterscheibe hinunter, in der Hoffnung, etwas zu hören, aber sie war zu weit weg. Cavalli hörte, wie die Autotür aufging. Im gleichen Moment wurde die Haustür aufgestoßen und eine schrille Frauenstimme schleuderte unverständliche Worte in die Dunkelheit. Cavallis Nackenhaare standen zu Berge, als er erkannte, dass die Frau Russisch sprach. Vorsichtig wagte er einen Blick um die Ecke. 5 Meter vor ihm stand Pavel Efimov und gestikulierte wütend mit den Armen. Jetzt war Cavalli sicher, dass es sich bei der Frau um Svetlana Shokova handelte. Er fluchte innerlich, weil er dem Gespräch nicht folgen konnte. Efimov setzte dem Wortgefecht ein Ende, indem er Sveta eine Ohrfeige verpasste. Sie schrie auf und plötzlich tauchten hinter ihr 2 Kinder auf. Cavalli erkannte Katja, die erschrocken zu Sveta hochsah. Neben ihr stand ein Junge. Mit ängstlichem Blick schielte er zu Sveta, denn zu Efimov und steckte schließlich den Daumen. Mit ängstlichem Blick schielte er zu Sveta, dann zu Efimov und steckte schließlich den Daumen in den Mund. Cavalli fand die Geste seltsam für ein Kind in seinem Alter. Ob Regina die Szene vom Volvo aus beobachtete oder verdeckte der BMW die Sicht? Cavalli löste seinen Blick nicht von Efimov, unsicher, ob der Mann eine Gefahr für die Kinder darstellte. Plötzlich schnellte Efimovs Hand hervor und packte Katja. Das Mädchen kreischte und wand sich. Sveta nahm ihren anderen Arm und zog daran. Sie richtete wütende Worte an Efimov, der sich bedrohlich über Katja beugte. Cavalli war wie ein gespannter Bogen, bereit, jederzeit einzugreifen. Er vermutete, dass Efimov Katja mitnehmen wollte und Sveta damit nicht einverstanden war. Doch seine Vermutung gründete bloß auf der Körpersprache der Beteiligten. Ohne Vorwarnung ließ Efimov Katjas Arm los. Sie verlor das Gleichgewicht und prallte gegen Sveta, die das Mädchen schützend an sich zog. Efimovs Hand verschwand in seiner Tasche und zog eine Pistole hervor, die er auf Sveta richtete. Er stieß wütende Worte in ihre Richtung aus. Als Katja die Waffe sah, wirbelte sie herum und rannte ins Haus. Efimov schrie etwas. Sveta packte ihren Sohn und wurde grob durch die Tür gestoßen. Cavalli umklammerte den Griff seiner Glock und schlich bis zur Haustür. Er versuchte, die Lage einzuschätzen. Sein Instinkt sagte ihm, dass er nicht viel Zeit hatte. Efimov war eine Bombe, die jeden Moment explodieren konnte. Sveta und die Kinder waren in Gefahr. Vorsichtig stieß er mit dem Fuß die Tür auf, die nicht ganz ins Schloss gefallen war. Er betete, dass Regina ihn beobachtete und Verstärkung rief. Dann schlüpfte er in einen kleinen Eingangsraum, in dem Schuhe und Stiefel aufgereiht waren. Die Tür vor ihm führte ins Wohnzimmer. Er stahl sich mit gezogener Waffe an die Stimmen heran, die laut aus dem Raum vor ihm drangen. Der Holzboden knarrte unter seinen Füßen und er blieb mit angehaltenem Atem stehen. Efimov war auf Sveta fokussiert. Er nahm das Geräusch nicht wahr. Erleichtert stellte sich Cavalli vor der Wohnzimmertür in Position. Durch den Spalt erkannte er Efimov, der mit dem Rücken zu ihm stand. Mit einer Hand hielt er Katja, mit der anderen hatte er seine Pistole auf Sveta gerichtet. Cavalli atmete tief durch. Er wusste, was er zu tun hatte. Er würde schnell sein müssen, um den Überraschungseffekt ausnutzen zu können. Efimov würde nicht zögern zu schießen, wenn er Cavalli entdeckte. Cavalli musste sicher sein, dass er Efimov überlegen war. Und so schnell, dass der Mafioso gar nicht erst auf die Idee kam, Katja als Schutzschild vor sich zu ziehen. Cavalli versuchte, Svetas Reaktion einzuschätzen. Würde sie sich ducken und rechtzeitig in Sicherheit bringen? Wo stand ihr Sohn? Cavalli ließ seine Augen durch den Raum gleiten, konnte Dimka aber nirgends sehen. Vermutlich würde Sveta zu ihm rennen, mutmaßte Cavalli. Doch wo war er? Langsam stieß Cavalli die Tür etwas weiter auf und machte sich bereit. Er holte tief Luft, trat einen Schritt in den Raum und öffnete den Mund, um Efimov zuzurufen. Doch bevor ein Ton über seine Lippen kam, schrie ein Fußbreit neben ihm Dimka auf, der sich gegen die Wand neben der Tür gedrückt hatte. Cavalli zuckte zusammen. Efimov wirbelte herum und drückte um den Bruchteil einer Sekunde vor Cavalli ab. Der Schuss klang wie eine Explosion im geschlossenen Raum. Cavalli spürte einen stechenden Schmerz in den Ohren und gleichzeitig riss ihn ein heftiger Schlag von den Füßen. Er sah, wie sich Svetas Mund verzog, hörte aber keinen Schrei. Alle bewegten sich wie in einem Stummfilm. Etwas brannte heiß in seiner Brust. Während er hinfiel, dachte er an Fasolins Schusswunde. Das Geschoss war unterhalb des linken Schlüsselbeins ins Herz eingedrungen. Dann schlug er mit dem Kopf gegen den Rand des Kachelofens und der Raum wurde schwarz. Als Regina sah, dass Cavalli dem Unbekannten ins Haus folgte, forderte sie Verstärkung an. Anschließend erkundigte sie sich nach Efimovs Wagen. Er besaß eine Mercedes und einen BMW, erfuhr sie. Sie notierte die Nummernschilder und von Cavallis Volvo aus konnte sie das Schild aber nicht erkennen. Sie beschloss, etwas näher ans Haus heranzugehen. Sie musterte die Sig sauer in ihrer Hand und widerstand der Versuchung, sie im Handschuhfass zu versorgen. Mit Unbehagen steckte sie die Waffe in ihre Manteltasche. Der Schnee am Waldrand war fast 10 Zentimeter tief. Sie sank bis über die Knöchel ein. Die Kälte ließ sie frösteln. Ihre Absätze eigneten sich schlecht für einen Waldspaziergang. Langsam folgte sie Cavallis Fußstapfen. Als sie die halbe Strecke zurückgelegt hatte, hatte sie bessere Sicht auf das Nummernschild. Sie nahm den Feldstecher zur Hand und kontrollierte die Ziffern. Die Kälte, die sie jetzt spürte, hatte nichts mit ihren Füßen zu tun. Es war Efimovs BMW. Wo waren die Polizisten, die ihn überwachen sollten? War er ihnen entwischt oder war die Aktion abgebrochen worden? Ohne zu merken, was sie tat, zog Regina die Sig aus der Manteltasche. Das kalte Metall machte ihr Mut. Sie ging weiter. Cavallis Fußstapfen zeigten nach links, weg vom Wald über das Feld. Regina schaute über ihre Schulter, so wie Cavalli zuvor, und rannte bis zum Haus. Vor der Tür stand niemand mehr, doch aus dem Inneren drangen laute Stimmen. Sie huschte um die Ecke und lehnte sich gegen die Hauswand. Sie atmete schwer, ihr Herz klopfte, als müsse es eine ganze Armee mit Sauerstoff versorgen. Ruhig, mahnte sie sich selber. Die Verstärkung wird jeden Moment eintreffen. Sie wischte ihre feuchte Hand am Hosenbein ab und richtete sich auf. Ohne es zu merken, hatte sie die Achseln hochgezogen und so noch mehr zur Anspannung beigetragen. Die Sekunden kamen ihr wie eine Ewigkeit vor. Sie vergegenwärtigte sich in Gedanken alles, was sie über Efimov wusste. Sie sah seine rigide Haltung und sein glatt rasiertes, knorriges Gesicht vor sich. Er hatte etwas Asketisches, als genieße er es, seinen Körper zu züchtigen. Plötzlich wurde Regina durch einen lauten Schuss aus ihren Gedanken gerissen. Sie sog erschrocken Luft ein und kauerte instinktiv nieder. Sie verlor beinahe das Gleichgewicht, stürzte sich auf einen eisigen Schneebrocken ab und versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. War das ein Warnschuss gewesen oder hatte Cavalli auf Efimov gezielt? Er hatte im Verlauf seiner 17 Jahre bei der Polizei noch nie einen Menschen getötet. Seine Achtung vor dem Leben war zu groß, dass er nie leichtfertig einen Schuss abgeben würde. War nun der Moment gekommen, vor dem er sich fürchtete? Bevor Regina sich über die Folgen Gedanken machen konnte, hörte sie den hohen Schrei eines Kindes. Sie schnellte hoch. Katja war vielleicht im Haus. Entsetzt schlug Regina ihre Hand vor den Mund, unfähig sich zu bewegen. Wo blieb Verstärkung? Sie lauschte angestrengt in die Stille, hörte nur Geräusche aus dem Haus. Eine Frauenstimme, eine Tür, Schritte. Regina versuchte zu begreifen, was in diesem Moment geschah. Die Geräusche kamen nun vom oberen Stockwerk, direkt über ihr. Brauchte Cavalli Hilfe? Wäre sie überhaupt eine Hilfe, ungeübt wie sie war? Oder würde sie Katja in noch größere Gefahr bringen? Sie musste mehr wissen. Vorsichtig schlich sie in Richtung Haustür. Sie zitterte und konnte die Pistole kaum halten. Die Tür stand offen. Sie trat ein. Im kleinen Vorraum war es still. Die Bretter über ihrem Kopf knarrten, als schnelle Schritte darüber flogen. Sie sah sich nach einem Versteck um, falls Efimov auftauchte. Der Raum war fast leer. Sie würde sich nirgends in Sicherheit bringen können. Einen Moment lang überlegte sie, wieder hinauszuschleichen, um im sicheren Inneren des Volvos auf der Zug der Polizei zu warten. Sie riss sich zusammen und beschloss, nachzusehen. Die Tür vor ihr war angelehnt. Sie stieß sie vorsichtig auf und stockte. Sie begriff das Bild nicht, das sich ihr bot. Cavalli lag am Boden. Ein ungläubiges Lachen drohte es, ihr herauszubrechen. Sie wollte Cavalli vorwerfen, dass es nun wirklich nicht Zeit sei, irgendwelche Spielchen zu treiben. Wollte ihn mit dem Fuß schubsen, damit er aufstand. Sie starrte auf die rote Stelle auf seiner Brust. Seine Jacke war leicht zur Seite gerutscht und Regina sah, wo das Geschoss ihn getroffen hatte. Ein Vorwurf lag auf ihrer Zunge. Warum trug er keine kugelsichere Weste? Was fiel ihm ein, sich ungesichert in Gefahr zu begeben? Sie fiel auf die Knie und legte ihre Hand auf seine Brust. Sein Atem pfiff bedrohlich und Regina erkannte, dass die Kugel seine rechte Lunge getroffen hatte. Die Luft strömte durch die Einschusswunde. Sie riss ihren Schal weg und zog ihn sorgfältig unter seinem Rücken durch. Dann kramte sie ein Heftpflaster aus ihrer Tasche und klebte die Wunde zu. Zum Schluss befestigte sie mit dem Schal ihre Handschuhe über der Wunde, sodass keine Luft ein- oder ausströmen konnte. Ihre Augen brannten, ihre Kehle war wie zugeschnürt. Ein Weinen machte Regina deutlich, dass das Drama noch nicht zu Ende war. Als sie Katjas Stimme erkannte, hielt sie ihre eigenen Tränen zurück. Sie wurde ganz ruhig. Ihr Körper ließ den Schmerz, den Cavallis Anblick in ihr auslöste, nicht mehr zu. Wie betäubt gehorchten die Glieder ihrem Kopf, ohne dass sie sie spürte. Katja war oben, mit Efimov, der nicht davor zurückschreckte, Gewalt anzuwenden. Regina schlich zur Treppe. Mit dem Daumen spannte sie den Hammer der Pistole. Bevor sie hochstieg, streifte sie ihre Schuhe mit den lästigen Absätzen ab. Mit jedem Schritt fühlte sie sich sicherer. Eine Wut breitete sich in ihr aus. Was fiel Efimov ein, solches Leid auszulösen, dachte sie. Sie dachte an Irina, die die schlimmsten Wochen ihres Lebens durchmachte. An Katja, die vermutlich zugesehen hatte, wie auf Cavalli geschossen wurde. Was hatte sie noch miterleben müssen? Was hatten ihr Efimov und Vadim angetan? Aus dem Zimmer rechts der Treppe drang Svetas Stimme. Efimov redete wütend auf sie ein. Regina wagte nicht, den Kopf um die Ecke zu strecken. Zuerst musste sie wissen, wer sie sehen konnte. Sie versuchte, die Distanz der Stimmen einzuschätzen. Efimov schien näher bei der Tür zu sein. Dann stand er vermutlich mit dem Rücken zu ihr, überlegte sie. Die Stimmen wurden lauter. Regina erkannte ein Njet. Svetas Tonfall war schrill. Sie sprach rasch, als müsse sie loswerden, was sich aufgestaut hatte. Im Zimmer hinter Regina regte sich etwas. Sie drückte sich an die Wand und versuchte, den Überblick zu behalten. Sie zählte rasch die Türen. Es waren 5. Rechts von ihr waren Efimov, Sveta und Katja. Daneben befand sich ein Badezimmer. Die Tür gegenüber war geschlossen. Ein weiteres Schlafzimmer vermutlich. Anschließend kam das Zimmer, aus dem sie das Geräusch vernommen hatte. Dann eine weitere geschlossene Tür. Vielleicht eine Treppe in den Dachstock. Es raschelte erneut im Zimmer. Regina war hin und her gerissen. Wenn sie nachsah, was das Geräusch verursachte, lief sie Gefahr, selbst entdeckt zu werden. Wenn sie es ignorierte, hätte sie möglicherweise eine Gefahrenquelle im Rücken. Die Entscheidung wurde ihr abgenommen. Ein Junge kam aus dem Zimmer und starrte Regina an. Sein Daumen steckte im Mund, in der freien Hand hielt er ein Comicheft, an dessen Seiten er nervös zupfte. Er wirkte verstört. Das verstehe er nicht, wo er sich befinde. Regina legte einen Zeigefinger auf ihre Lippen und bedeutete, er würde sie nicht verraten. Er blieb stehen und starrte sie weiter mit verwirrtem Blick an. Das muss Dinka sein, dachte Regina. Sie erinnerte sich, dass er in Katjas Alter war, doch er wirkte viel jünger. Einzelne helle Haare standen wie ein Kranz ab. Vermutlich hatte er den Kopf an ein synthetisches Material gerieben. Dimka begann, kleine Stücke vom Comic abzureißen. Er ließ die Fetzen fallen, ohne den Blick von Regina zu lösen. Plötzlich schien er genug zu sehen, gesehen zu haben. So unerwartet, wie er aufgetaucht war, ging er weiter. Er marschierte auf seine Mutter zu, ohne nach links oder rechts zu sehen. Regina wagte einen Blick in den Raum. Efimov stand tatsächlich mit dem Rücken zu ihr. Seine linke Hand hielt Katja am Genick fest. Mit seiner rechten hatte er eine Pistole auf Sveta gerichtet. Dimka spazierte an ihm vorbei, ohne ihn zur Kenntnis zu nehmen. Als Sveta ihren Sohn sah, stieß sie einen panischen Schrei aus. Katja schreckte auf und krallte sich an Efimovs Arm fest. Der Russe handelte rasch. Er sah die Möglichkeit, Svetas Gehorsam zu sichern. Er packte Dimka mit der Hand, die die Pistole hielt, rechnete aber nicht mit Svetas Reaktion. Als sie die Waffe neben dem Kopf ihres Sohnes sah, stürzte sie sich auf Efimov. Sie ging mit ausgestreckten Armen direkt auf sein Gesicht zu und bohrte ihre Fingernägel in seine Haut. Efimov brüllte laut und holte mit dem Knie aus. Er traf Sveta am Bauch und sie fiel nach hinten. Dimka hob entsetzt die Arme und traf Efimovs Handgelenk. Die Pistole flog aus seiner Hand und landete außer Reichweite. Jetzt oder nie, dachte Regina. Sie hatte keine Zeit, ihren nächsten Schritt zu überdenken. Sie trat in den Raum, richtete die Waffe auf Efimov und befahl ihm, sich nicht zu bewegen. Sie hörte ihre Stimme von weit weg, als gehöre sie jemand anderes. Efimov sah sie überrascht an. Aus seinem rechten Auge rann ein dünner Blutstrahl. Er drehte den Kopf so, dass er sie mit dem linken fixierte. Es war ihm nicht anzusehen, was er dachte. Sveta wimmerte am Boden, doch Regina wagte nicht, den Blick von Efimov zu lösen. Efimovs Pistole lag neben ihr. Die Distanz zum Boden schien aber unüberrückbar. Mit dem Fuß schob sie die Waffe hinter sich, sodass Efimov nur mit Mühe an sie herankäme. »Lassen Sie die Kinder los«, sagte Regina mit fester Stimme. Efimow sah sie kalt an. Er zog Katja und Timka vor sich und drückte ihre Köpfe aneinander. Mit seinen Händen umschloss er die beiden schmalen Kinderhälse. Timka wirkte immer noch verwirrt. Katja begann wieder zu weinen. Ihre Tränen lösten in Regina eine ungeahnte Wut aus. Sie verstand, dass sie abdrücken würde, wenn es nicht anders ging, und hatte vor sich selbst Angst. Sveta richtete beruhigende Worte an die Kinder, doch Efimow schnauzte die Frau an, bis sie verstummte. Dann redete er auf Katja ein. Er wiederholte immer wieder den gleichen Satz. Regina versuchte verzweifelt, den Sinn der russischen Worte zu begreifen oder wenigstens aus seinem Tonfall zu schließen. Er hatte etwas vor, doch sie verstand nicht was. Sveta schüttelte ängstlich den Kopf. Als Efimow die Geste sah, verengte er den Griff um Dimkas Hals. Der Junge riss die Augen auf und schnappte nach Luft. Sveta faltete die Hände und sah Efimow flehend an. Regina überlegte, was passieren würde, wenn sie schoss. Hätte Efimow noch genug Zeit zuzudrücken? Oder würde er die Kinder reflexartig loslassen? Sie verwarf die Idee gleich wieder. Solange sie ihn in Schach halten konnte, bis Verstärkung eintraf, würde er die Kinder nicht verletzen. Wenn sie nur wüsste, was er Katja eintrichterte. Das Mädchen zitterte am ganzen Leib. Ohne Vorwarnung ließ er sie los. Er bellte ihr Anweisungen zu, doch sie rührte sich nicht. Katja, befahl Regina sanft, aber bestimmt, stell dich hinter mich. Sie wusste nicht, ob Katja genug Deutsch verstand, um zu begreifen, was von ihr verlangt wurde. Sie stand unschlüssig im Raum, ihr Blick jagte von Efimow zu Regina. Sveta, sag Katja, sie soll sich hinter mich stellen, forderte Regina die erstarrte Frau auf. Efimow, der nun beide Hände frei hatte, drückte Dimkas Hals fester. Sveta schwieg. Regina wollte Katja mit einer Hand hinter sich ziehen, hatte aber Angst, dass sie nicht genug Kraft hatte, die Pistole mit der anderen stabil zu halten. Ihre Schultern spannten sich jetzt schon. Sie hätte den schweren Mantel ausziehen sollen, fuhr es ihr durch den Kopf. Doch dafür war es jetzt zu spät. Sie konnte nur noch hoffen, dass Verstärkung eintraf, bevor Katja Efimows Anweisung befolgte. Kavalli hörte von weit weg Stimmen. Sie wurden lauter, dann wieder leiser. Er wollte sie nicht verstehen, das war zu schmerzhaft. Viel angenehmer war es, wieder in die Dunkelheit zu versinken, dorthin, wo Stille herrschte. Doch etwas ließ ihm keine Ruhe und trieb ihn immer wieder ins grelle Licht zurück. Er blinzelte. Die Deckenlampe zündete ihm direkt ins Gesicht und verursachte stechende Kopfschmerzen. Er schloss die Augen wieder, doch die Schmerzen blieben. Er wollte die Hand heben, um den Schmerz mit den Fingern zu orten. Da jagte ein kalter Blitz durch seinen Körper. Ein Pfeil, dachte er benommen. Elise hatte ihn gewarnt. Sie sollten beim Spielen die Pfeilspitze mit Kork absichern, sonst würde jemand verletzt. Es kam ihm kindisch vor. Er wollte ein echter Kanadi sein, der große Jäger und Hirsche, Wildschweine und Truthähne jagen, vielleicht sogar einen Bären, so wie seine Vorfahren. Elise verstand nicht, dass es kein Spiel war. Es kränkte ihn, dass das Essen auf dem Tisch stand, wenn er abends aus dem Wald zurückkehrte. Sie glaubte nicht, dass er Beute mitbringen würde. Sie kaufte Fleisch im Supermarkt. Steh auf, befahl eine innere Stimme. Er versuchte, die linke Hand zu heben und war überrascht, als er keinen Schmerz spürte. Er tastete seinen Kopf ab und entdeckte eine klebrige Beule. Er durfte nicht liegen bleiben. Wer am Boden blieb, stand nicht mehr auf. Als die amerikanische Regierung den Indian Removal Act verabschiedete, wurden fast 100.000 Indianer vertrieben. Die Cherokee wurden zu Fuß nach Westen gejagt. Erschöpfung, Kälte, Hunger und Krankheiten rafften sie dahin. Auf dem Weg der Tränen starb ein Viertel des Stammes. Jeder, der hinfiel, blieb liegen. In der Schule hatten sie den langen Marsch von 1838 nachgespielt. Cavalli wollte nur mitmachen, wenn er John Ross spielen durfte, Principal Chief der Cherokee, der sein Volk in die Emigration führte, ohne hinzufallen. Elise hatte den Kopf geschüttelt. Hinzufallen ist keine Schande, Sisqua. Ihre warmen Augen ruhten auf ihm. Wichtig ist, dass du wieder aufstehst. Cavalli zwang sich, die Augen zu öffnen. Das gleißende Licht blendete ihn. Er wartete, bis seine Augen sich daran gewöhnten. Langsam nahmen die Gegenstände um ihn herum Gestalt an. Er sah eine Holzdecke und eine Lampe, verstand, dass er auf dem Rücken lag. Er drehte den Kopf zur Seite und wartete, bis die Punkte vor seinen Augen verschwanden. Als er wieder fokussieren konnte, erkannte er einen Kachelofen mit grün gemustertem Rand. Sorgfältig drehte er sich auf die linke Seite, die unverletzt schien. Der Schmerz verschlug ihm den Atem und er war versucht, sich wieder zurückfallen zu lassen. Er hatte Mühe, seine Lunge mit Luft zu füllen. Er sehnte sich nach den starken, tröstenden Händen seiner Großmutter. Doch er war allein. Wie damals. Sie hatte ihn ins Flugzeug gesetzt und zum ersten Mal war ihre Stimme hart gewesen. Du musst jetzt das allein tun. Ich will keine Tränen sehen. Lisi, die ihm immer gesagt hatte, Tränen wären gesund, hatte ihm verboten zu weinen. Er hatte nicht verstanden, dass ihr eigener Schmerz viel zu groß war, um sie mit dem Verlust ihres Enkels nicht zurechtkam. Sobald sie hinter der Milchglasscheibe verschwunden war, die Passagiere von Begleitern trennte, hatte er seine Tränen freien Lauf gelassen, bis er ausgetrocknet war. Ein anderes Weinen holte ihn in die Gegenwart zurück. Widerwillig krochen seine Ängste und seine Schmerzen zurück in sein Unterbewusstsein. Er drückte die Tür mit aller Kraft zu. Er versuchte sich daran zu erinnern, was geschehen war. Erneut hörte er ein Weinen, dann Reginas Stimme. Blitzartig war er wieder da. Er stemmte sie mit dem linken Arm hoch, bis er halbwegs aufsaß. Röchelnd lehnte er sich gegen den Kachelofen. Sein Blick fiel auf Reginas Schal, der eng um seine Brust und seinen rechten Arm gebunden war. Er öffnete den obersten Knopf seines Hemdes und wagte einen Blick darunter. Der Stoff klebte am Blut, sodass er die Wunde nicht sah. Ein irrationaler Gedanke blitzte auf. War er am Herz getroffen worden? Beinahe lachte er über sich, so wie es klopfte kaum. Außerdem war die Wunde rechts. Er dachte an die Schusswunden, die er auf Hahns Obduktionstisch gesehen hatte. Offenbar hatte Efimow seinen rechten Lungenflügel getroffen. Cavalli spürte nicht, wie weit die Kugel eingedrungen war, hatte aber Mühe zu atmen. Als er seine Hand auf die Wunde presste, verstummte das Pfeifen. Wenn er ganz langsam ginge und die Einschussstelle zuhielt, würde er es schaffen. Plötzlich hielt er inne. Was wollte er schaffen? Verwirrt versuchte er zu begreifen, was so dringend war. Vom oberen Stock hörte er die Stimmen wieder. Eine männliche, die unverständliche Anweisung bellte, dann Reginas, lassen Sie die Kinder los. Cavalli lächelte anerkennt. Sie ließ keinen Zweifel daran, dass er es ihr ernst war. Die Kinder, Katja. Es war ihr Wein gewesen, das er gehört hatte. Sie war in Gefahr und er lag untätig am Boden. Verärgert über sich selbst zog Cavalli die Beine an und drehte sich, bis er auf den Knien ruhte. Er wurde von einem heftigen Schwindelgefühl ergriffen und musste warten, bis der Raum sich nicht mehr drehte. Seine Augen wanderten über den Fußboden, er suchte seine Glock. Sie war weg. Er ließ sich nicht entmutigen und kroch langsam zur Treppe. Als er bei der untersten Stufe ankam, war er schweißnass. Er sah hoch. Die Treppe kam ihm unendlich lang vor. Wichtig ist, dass du wieder aufstehen kannst. Die Worte seiner Großmutter hallten in seinem Kopf. Er versuchte nur an die Stufe direkt vor ihm zu denken. Er hatte schon größere Hindernisse überwunden. Er hatte die Reise über den Atlantik überstanden und war auf den Füßen gelandet. Er war auf seine ihm fremde Mutter zugegangen und hatte sich an der Hand aus dem Flughafen führen lassen, ohne zu weinen. Seine Beine hatte ihn getragen, obwohl er sich am liebsten auf den Boden gelegt hätte, um dort einzuschlafen, bis er wieder zu Hause aufwachte. Doch er hatte lernen müssen, dass Einschlafen nur eine vorübergehende Flucht war. Er wachte immer wieder dort auf, von wo er fliehen wollte. Schlaf war ein einziger großer Betrug. Er zählte die Stufen. Er musste noch 8 überwinden, bis er oben war. Cavalli hörte eine zweite Frauenstimme, die er nicht einordnen konnte. Dann kam ihm Sveta in den Sinn. Natürlich, sie war auch im Haus. Sveta, Efimow, Regina, Katja zählte er auf. Jemand fehlte. Seine Erinnerungen blitzten auf und versanken genauso schnell wieder. Seine Kindheit erschien ihm viel näher als die letzten Stunden. Oder waren es bloß Minuten gewesen? Wie lange hatte er bewusstlos dagelegen? Sein Zeitgefühl war durcheinander. Katja, stell dich hinter mich, hörte er Regina sagen. Sie schien zu wissen, was sie tat. Typisch Regina, dachte er. Im Schießstand ziert sie sich, wenn es darauf ankommt, ist sie fest entschlossen. Wie damals, als sie ihn verlassen hatte. Er hatte ihr nicht geglaubt, dass es ihr ernst war. Er wollte sich ihr nicht ganz hingeben, das war sein gutes Recht. Er brauchte die Seitensprünge, um Distanz zu schaffen. Sie hatte damit gedroht, die Beziehung zu beenden, wenn er noch ein einziges Mal mit einer anderen Frau schlief. Er hatte ihr einfach nicht geglaubt. Jahrelang hatte sie geklagt, manchmal geweint, hat ihn aber immer so akzeptiert, wie er war. Bis zum Tag, als sie ihn vor die Wahl stellte. Entweder bin ich die einzige Frau in deinem Leben oder ich verschwinde. 24 Stunden später hatte sie ihre Sachen gepackt, den Mietvertrag gekündigt und war zu ihrer Schwester gezogen. Dimka, erinnerte er sich. Der Junge war noch im Haus, ja. Warnlichter leuchteten auf. Dimka war eine Gefahr. Er war unberechenbar und verwirrt. Noch zwei Stufen. Sveta, sag Katja, sie soll sich hinter mich stellen. In Reginas Stimme schwang plötzlich Unsicherheit mit. Etwas lief nicht so, wie sie es wollte. Sie brauchte Hilfe. Die letzte Stufe. Cavalli lehnte seine feuchte Stirn gegen die Wand, versuchte seine Kräfte zu sammeln. Er klammerte sich an das Treppengeländer und zog sich auf. Die Welt wurde schwarz und er sackte zusammen. Ein lautes Rauschen in seinen Ohren übertönten die Stimmen im Zimmer. Er kämpfte verzweifelt gegen die Ohnmacht, nahm leichte Atemzüge und wartete, bis die Übelkeit vorüberzog. Langsam wurde es wieder hell. Er spürte etwas Warmes auf seiner Hand und sah, wie rote Bluttropfen auf die braune Haut fielen. Er wusste nicht, woher das Blut kam. Er beschloss, auf den Knien weiterzugehen. Aufzustehen war zu riskant. Als er 2 Meter hinter sich gebracht hatte, konnte er die Stimmen orten. Sie kamen aus dem Zimmer direkt neben ihm. Noch 1 Meter. Efimov befahl etwas in messerscharfem Russisch. Cavalli setzte sich hin und lehnte den Rücken an die Wand. Ganz langsam blickte er um die Ecke. 2 Meter vor ihm stand Regina im Raum, breitbeinig, die Arme gestreckt. Er sah die Pistole in ihren Händen nicht, erkannte aber in ihrer Haltung, wie sie die Sig hielt. Sie verdeckte Efimov zur Hälfte. Der Russe hatte seine Hand um Dimkas Hals gelegt. Sveta kniete in betender Haltung auf der rechten Seite des Raumes, neben einem schmalen Holzbett. Eine Nachttischlampe mit Granitsockel spendete warmes Licht. Katja stand unentschlossen zwischen den Fronten und zitterte am ganzen Körper. Regina wiederholte ihren Befehl. Katja, stell dich hinter mich, jetzt sofort. Hör nicht auf den Mann. Katja nahm einen vorsichtigen Schritt in Reginas Richtung. Efimov röhrte wütend und sie erstarrte wieder. Sie schielte auf Reginas Füße. Plötzlich erkannte Cavalli, wozu Efimov sie aufforderte. Neben Reginas Fuß lag eine Beretta. Sie musste Efimov aus den Händen gefallen sein. Er wollte Katja dazu überreden, sie ihm zu reichen. Cavalli versuchte, die Distanz zur Waffe abzuschätzen. Würde er es schaffen, sie zu erreichen, ohne zusammenzubrechen? Wenn er sie zu fassen bekäme, könnte er Regina Rückendeckung geben. Wie würde sie reagieren, wenn sie etwas hinter sich spürte? Würde sie sich erschreckt umdrehen und Efimov damit Gelegenheit geben, sie anzugreifen? Sie war unberechenbar. Cavalli wusste nicht, wie viel von seinen Anweisungen ihr geblieben war. Wäre sie Polizistin, könnte er ihre Reaktion einschätzen. Er musste das Risiko eingehen, bevor Katja Efimovs Anweisung befolgte. Der Russe hatte einen Trumpf in der Hand, seine Sprache. Adali, flüsterte Cavalli auf Zalagi, damit Regina sofort merkte, dass er es war. Er sah, wie sie sich leicht zusammenzuckte, glaubte, ihre Erleichterung zu spüren. Er konnte Efimovs Gesicht nicht sehen, wusste nicht, ob ihn der Russe bereits entdeckt hatte. Die Stille im Zimmer war drückend. Sogar Katjas Weinen war verstummt. Cavalli spürte Augen auf sich und sah nach rechts. Sveta starrte ihn an. Ihre verschmierte Wimperntusche verlieh ihr etwas Gespenstisches, das durch ihr bleiches Gesicht verstärkt wurde. Nur ihre Lippen hoben sich knallrot ab, wie frisches Blut. Cavalli ekelte sich vor ihr, wie damals vor der fremden Frau, die ihn am Flughafen abgeholt hatte. Statt der mütterlichen Figur, die er erwartet hatte, war ihm eine unsichere Gestalt auf Stilettos entgegengekommen. Ihr Minirock war so eng gewesen, dass sie sich nicht richtig zu ihm niederbücken konnte. Ihre Lippen so kräftig geschminkt, dass er Angst gehabt hatte, sie würde ihn damit aufsaugen. Cavalli riss seinen Blick von Sveta los und fokussierte auf die Beretta am Boden. Er rutschte den letzten Meter in den Raum und streckte seine Hand aus. Von hier konnte er Katja gut sehen. Sie beobachtete ihn unsicher. Erinnerte sie sich an ihn? Wusste sie, dass er ein Freund von Belensky war? Und wenn schon, dachte er. Welche Bedeutung hatte das für Katja? Vadim war auch ein Freund der Familie. Woher sollte sie wissen, wem sie trauen konnte? Efimov bewegte sich nicht, als er Cavalli wahrnahm. Nur seine Augen jagten zu Regina. Er schien abzuwägen, wie ernst es ihr war. Er zögerte zu lange. Erleichterung durchflutete Cavalli, als seine Hand die Pistole berührte. Erst jetzt wurde ihm klar, wie nackt er sich ohne Waffe gefühlt hatte. Als er seine Finger um den Griff schloss, strömte Energie von seinem Arm in seinen Körper. Die Schmerzen zogen sich zurück und er hatte keine Mühe, die Pistole zu heben. Regina, geh einen Schritt nach links, sagte er mit festerer Stimme. Regina löste ihren Blick nicht von Efimow. Langsam schritt sie zur Seite und beobachtete, wie Efimow Dimka zuerst mitstieß, sodass er immer noch in ihrer Schusslinie war, und dann wieder zurückzog. Er schien abzuwägen, von wem die größere Gefahr ausging, von ihr oder von Cavalli. Zu ihrer Genugtuung schien er sich nicht entscheiden zu können. Er drehte den Kopf hin und her und musterte mit verengten Augen das Blut in Cavallis Gesicht. Schließlich entschied er sich für Cavalli. Er zog Dimka vor sich hin, dass er genau zwischen ihm und Cavalli stand. Regina schluckte. Sie hatte freie Schussbahn. Die Entschlossenheit, die sich noch vor wenigen Minuten gespürt hatte, war mit Cavallis Erscheinen gewichen. Sie ärgerte sich, dass er sich die Kontrolle über die Situation so leicht wieder abgab und fragte sich, ob der Grund sein Beruf, seine natürliche Autorität oder gar sein Geschlecht war. Sie stellte sich vor, Maya säße am Boden und richtete ihre Waffe auf Efimow. Erleichtert merkte Regina, dass sie genauso die Führung abgeben würde. Cavalli hatte Situationen wie diese trainiert. Er konnte Efimows Reaktion besser einschätzen. Er wusste genau, womit er rechnen musste. Jahrelange Routine diktierte seine nächsten Schritte. Sein Wissen war ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Sogar verletzt, Regina schob den Gedanken an seine Verletzung wieder beiseite. Sie durfte nicht daran denken, dass er mit seinen Bewegungen noch größeren Schaden anrichten könnte. Wenn sie neben Katja und Dimka auch noch Angst um Cavalli hätte, würde Efimow als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Sie konzentrierte sich wieder auf die beiden Kinder. Katja zögerte immer noch und Regina fühlte mit ihr. Sie verstand, dass das Mädchen hin und her gerissen war. Die Gewohnheit, Befehle zu befolgen, war stark. Sie hatte in ihrem kurzen Leben gelernt, das zu tun, was Erwachsene von ihr verlangten. Vermutlich waren die Anweisungen immer klar gewesen. Sie hätte nie etwas in Frage stellen müssen. Dazu war sie noch zu jung. Das käme später, wenn sie merkte, dass weder Irina noch andere Autoritätspersonen immer recht hatten. Vielleicht war ihr Vertrauen in Menschen schon heute unwiderruflich gebrochen. Regina nahm noch zwei Schritte zur Seite. Sie stand jetzt fast hinter Efimow, sodass er sie nicht richtig sehen konnte. Das machte ihn nervös. Er drehte sich langsam, damit er sie im Auge behalten konnte. Dimka schob er mit einer Hand zur Seite, darauf achtend, dass der Junge weiterhin in Cavallis Schusslinie stand. Sveta war ganz aus seinem Blickfeld verschwunden. Als sich Efimow drehte, war sein Bann über Katja gebrochen. Bevor jemand wahrnimmt, dass sie sich bewegte, huschte sie aus dem Zimmer. Regina hörte leichte Schritte auf der Treppe und eine quietschende Tür, dann war es wieder still. Triumphierend blitzten ihre Augen Efimow an. Jetzt müsste er nur noch Dimka loslassen. Warum forderte ihn Cavalli nicht dazu auf? Regina schielte zu ihm und erschrak über sein Aussehen. Er hatte die Lippen fest aufeinander gepresst und schien zu schwanken. Er würde nicht mehr lange durchhalten, merkte sie entsetzt. Lassen Sie das Kind los, rief sie energisch. Sofort! Efimow durfte Cavallis Schwäche nicht sehen. Sie musste seine Aufmerksamkeit ganz auf sich lenken. Haben Sie mich verstanden? Efimows Nasenflügel bebten. Sein Gesicht verwandelte sich in eine hässliche Grimasse und er drückte mit aller Kraft Dimkas Hals zu. Der Junge versuchte panisch, seine Lungen mit Luft zu füllen. Regina spürte seine Atemnot, während sie langsam den Abzug gegen sich zog. Efimows Blick hielt sie gefangen. Er forderte sie heraus. Als ihr Finger beim Durchdruckpunkt ankam, hörte sie in Gedanken Fahnes Stimme. Einfach durchziehen, schön gleichmäßig. Aus dem Augenwinkel nahm sie einen Schatten wahr. Dann füllte ein ohrenbetäubender Schrei den Raum. Unfähig, sich zu rühren, sah Regina, wie Sveta sich erhoben hatte und mit der rechten Hand die Lampe auf dem Nachttisch packte. Sie hielt den schweren Granitsockel über den Kopf, als wolle sie einen Tennisaufschlag üben. Mit der linken Hand zeigte sie auf Efimow, der den Mund aufgerissen hatte und wie gelähmt auf die wütende Frau starrte. Drei Gefahrenquellen überforderten ihn. Er hatte keine Zeit zu denken. Instinktiv ließ er Dimka los und schlug beide Arme schützend über seinen Kopf. Als Sveta den Stein mit voller Wucht auf ihn herabschmetterte, hörte man Knochen krachen. Dann den dumpfen Aufschlag von Efimows Körper, der zu Boden fiel. Dimka blieb stehen und steckte den Daumen in den Mund. Regina starrte auf den Kopf des Russen. Ein dunkler Fleck breitete sich zwischen seinen Beinen aus und verströmte den Geruch von Urin. Regina, stieß Cavalli vor. Er brachte nur ein Flüstern zustande. Regina fiel neben ihn auf den Boden. Leg dich hin. Die Handschellen an meinem Gurt. Er lehnte sich gegen die Wand. Regina blickte über ihre Schulter. Efimow regte sich nicht. Aber sicher war sicher. Sie löste die Handschellen von Cavallis Gurt und legte sie um Efimovs Handgelenk. Dann befestigte sie den zweiten Ring an einem Heizungsrohr. Aus der Ferne hörte sie, wie drei Polizeifahrzeuge aus dem Wald kamen. Sveta hatte Dimka auf ihren Schoß gezogen und sich über ihn gebückt, als wolle sie ihn vor der Welt beschützen. Dafür ist es zu spät, dachte Regina. Der Junge sah sie mit leerem Blick an und lutschte an seinem Daumen. Katja, wo war Katja? Regina sprang auf. Von unten hörte sie, wie die Tür aufgestoßen wurde. Dann Rufe. Cavallis Atem pfiff laut und Regina zögerte. Er blinzelte und machte mit der Hand eine Geste, die zum Gehen aufforderte. Sie zwang sich, ihren Blick von seiner gebückten Gestalt loszureißen, sah aus dem Augenwinkel, wie er die Augen ganz schloss und wie sein Kopf zur Seite fiel. Auf der Treppe erklangen Schritte und weitere Rufe.